Schön wieder bei euch zu sein. Das ist ja gar nicht so lange her, ich glaube 6 Wochen oder so. Also ich komme öfter. Ja, kann sein, dass es in der nächsten Zeit wieder weniger wird. Und das letzte Mal habe ich eine Predigt gehalten über Josef den Zweiten. Ja, also nicht, dass ihr es falsch versteht, die Gäste, ne? Es ging nicht die ganze Zeit über Josef den Zweiten. Das war nur der Einstieg, weil bei Josef dem Zweiten war ja unter anderem besonders, dass er, als er Mitregent war, viel im Land, im Habsburgerreich und darüber hinaus umhergefahren ist und geschaut hat, wie es den Leuten geht. Und dann habe ich erzählt, wie er dann in einem Augustabend auf einmal ein Problem hatte mit der Kutsche. Ja, Kutsche musste repariert werden und er sieht da einen Knecht, der den Pflug zieht. Und Josef der Zweite ist dann gekommen und hat diesem Knecht mitgeholfen. Ja, der Kaiser wird Knecht. Und das ist etwas ganz Besonderes. Hat sich dann auch überall rumgesprochen. Und wir haben angeschaut, wie der Herr Jesus, um den ging es dann hauptsächlich, das gehört in eine gute Predigt, wie der Herr Jesus zum Knecht geworden ist. Und zwar nicht nur für ein paar Stunden, nicht nur mal so nebenbei, sondern sein ganzes Leben als Knecht gelebt hat. Das war ein sehr ermutigender Text. Wir hatten da angeschaut aus Matthäus 12, den Abschnitt von Vers 15 bis 21. Und da steht zum Beispiel drin, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Das war ein richtig ermutigender Text. Der Herr Jesus, der in einem ganz bescheidenen Dienst als Knecht zum Ziel kommt. Gewaltig. Wenig später hatte ich dann bei uns in der Gemeinde einen Text, der war gar nicht so ermutigend. Wir predigen ja so durch das Matthäusevangelium durch. Und das hilft manchmal, dass man über Texte predigen muss, die man selber nicht ausgesucht hat. Ich denke, über den Knecht, das hätte ich mir sogar selber auch ausgesucht, ja, weil der so ermutigend ist. Aber dann hatte ich einen Text bekommen, der eigentlich sehr schwierig ist. Da ist von zwei Missionaren die Rede, die Widerstand erleben. Ja, wenn man im Missionsdienst ist, ist es doch was Schönes zu erleben, dass Menschen in Massen zum Glauben kommen. Oder auch einzeln, ja, fangen wir mal bescheiden an. Aber die beiden Missionare, die dann in dem Predigtext berichtet werden, da sehen wir Schwierigkeiten, Ablehnung. Jetzt könnten wir sagen, okay, Ablehnung kenne ich auch, kennt jeder von euch sicherlich. Man versucht, über den Glauben ins Gespräch zu kommen und dann sagt jemand, interessiert mich nicht. Ja, oder man drückt sich höflicher aus, ja, danke, oder wechselt dann schnell das Thema oder was auch immer. Ich habe bei einem der letzten Freundesbriefe vom Roland Pingest, den habt ihr ja auch manchmal hier, wenn er auf Reisedienst ist, der im Indianergebiet in Brasilien ist, der hatte da auch geschrieben, es ist schon herausfordernd, wir haben gute Erlebnisse, aber manchmal sehen wir auch so wenig, dass Gott wirklich Erneuerung schenkt. Manches bleibt an der Oberfläche. Ja, das bringt er dann auch so zum Ausdruck. Auf der einen Seite Positives, auf der anderen Seite Negatives. Und heute geht es also um zwei Missionare, die negative Rückschläge erfahren. Und ich denke, wir können von denen auch etwas lernen. Das eine ist Jesus. Müssen wir uns vorstellen, Jesus bekommt Kritik, Ablehnung. Und das andere ist Johannes der Täufer. Zwei verschiedene Situationen, ganz verschieden. Der Herr Jesus bekommt, und das ist irgendwie tragisch, Ablehnung aus seinem eigenen Umfeld. Die eigene Familie, das eigene Dorf, wo er aufgewachsen ist, also Leute, die einem eigentlich ganz wichtig ist. Das passiert ja bis heute. Ja, dass man gerade ringt, das sind ja Leute, für die hat man ein besonderes Anliegen, ein besonderes Gebetsanliegen. Leute, mit denen man aufwächst, Leute, mit denen man zu tun hat, die zur eigenen Familie gehören, dass die erkennen, Jesus ist wirklich da, ist gekommen zu retten. Und der Herr Jesus erlebt, so lesen wir das in dem Predigttext, gerade in dem eigenen Umfeld Ablehnung. Und das andere ist Johannes der Täufer, und der bekommt Ablehnung von der großen Politik, gesellschaftlich sozusagen. Ja. Und das sind zwei Bereiche, die man miteinander vergleichen kann, aber die doch unterschiedlich sind. Und das wollen wir uns miteinander anschauen. Der Predigttext steht in Matthäus 13, die Verse 53 bis Kapitel 14, Vers 12. Matthäus 13, 53, 14, Vers 12. Das ist also ein gewisser Sprung, nachdem wir das mit dem Gottesknecht gehört hatten. Und es begab sich, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte, dass er davon ging, und er kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge, sodass sie sich entsetzten und fragten, woher hat er dieser solche Weisheit und solche Taten? Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef, Simon und Judas? Und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Woher kommt ihm denn das alles? Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und in seinem Hause. Und er tat dort nicht viele Zeichen wegen ihres Unglaubens. Zu der Zeit kam die Kunde von Jesus vor den Landesfürsten Herodes. Und er sprach zu seinen Leuten, das ist Johannes der Täufer. Er ist von den Toten auferstanden, darum tut er solche Taten. Denn Herodes hatte Johannes ergriffen, gefesselt und in das Gefängnis geworfen, wegen der Herodias, der Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte zu ihm gesagt, es ist nicht recht, dass du sie hast. Und er hätte ihn gern getötet, fürchtete sich aber vor dem Volk, denn sie hielten ihn für einen Propheten. Als aber Herodes seinen Geburtstag beging, da tanzte die Tochter der Herodias vor ihnen. Das gefiel dem Herodes gut. Darum versprach er ihr mit einem Eid, er wolle ihr geben, was sie fordern würde. Und wie sie zuvor von ihrer Mutter angestiftet war, sprach sie, gib mir hier auf einer Schale das Haupt Johannes des Täufers. Und der König wurde traurig, doch wegen des Eides und derer, die mit ihm zu Tisch saßen, befahl er, es ihr zu geben. Und schickte hin und ließ Johannes im Gefängnis enthaupten. Und sein Haupt wurde hereingetragen auf einer Schale und dem Mädchen gegeben, und sie brachte es ihrer Mutter. Da kamen seine Jünger und nahmen seinen Leichnam und begruben ihn, und sie kamen und verkündigten das Jesus. Ja, das ist erstmal nicht so ein ermutigender Text, wenn man das liest. Ja, also einmal Jesus und dann der Täufer. Ich will euch das mal auf einer Karte zeigen, wie wir uns das vorstellen können. Hauptsächlich war ja der Herr Jesus in dem kleinen Gebiet Galiläa unterwegs, ja, hier so am See Genezareth. Das war alles nicht weit voneinander entfernt. Und nur manchmal ist er heruntergegangen nach Jerusalem, nach Judäa. Der Herr Jesus war während seines Dienstes hauptsächlich in Kapernaum, wenn er nicht gerade auf Reisen war. Da hatte er Station gemacht, stammte aber ursprünglich von der Kindheit her, geboren ist er ja in Bethlehem, aber aufgewachsen ist er in der Stadt Nazareth. Ja, und um diese Stadt Nazareth geht es jetzt. Und es geht um das Gebiet von Herodes Antipas. Der hat also hier in Galiläa, ungefähr hier in Tiberias, hatte er seinen Sitz als König. So ein richtig König war er nicht, dass er selber bestimmen konnte, sondern die Römer konnten ihm alles vorschreiben. Ja, der war praktisch nur unter der Macht der Römer, hatte so eine gewisse Selbstverwaltung, so ein bisschen was konnte er schon machen. Und wo der Johannes im Gefängnis untergebracht war, das war hier in Perea, das gehörte auch zu Herodes. Der hatte also so ein Gebiet. Man könnte es vergleichen mit Tirol, ne? Osttirol und Nordtirol und so, was ein bisschen auseinander lag. Ja. Jedenfalls hatte er so diese zwei Gebiete und Jesus hatte erstmal nicht kennengelernt, erst am Kreuz. oder kurz vor dem Kreuz, wo der Herr Jesus dann unterwegs war zur Passion, hat sich immer interessiert für Jesus und sich gefragt, wer ist das? Aber mit Johannes hatte er halt öfter zu tun. Und der Herr Jesus kommt also in seine Vaterstadt. Ja, also ihr müsst euch das ganz klein vorstellen. Ich weiß nicht, wer von euch in einem Dorf wohnt, wo vielleicht so 400 Leute Einwohner sind. Nazareth hatte damals so höchstens 400 Einwohner. Jeder kannte jeden. Ja, das ist ja in manchen Dörfern so, dass man da weiß, ach und so weiter. Ja, der kommt von da und die haben gerade diese Probleme und hast du schon gehört und so weiter. So war das auch in Nazareth. Ja, jeder kannte jeden eigentlich. Ja, und die kannten natürlich Jesus sehr, sehr gut von seiner Kindheit an. So, und selbstverständlich, der Herr Jesus kommt also in seine Vaterstadt. Der ist nur noch selten da, weil er viel unterwegs ist, weil er mehr in Kapernaum wohnt. Und er kommt in seine Vaterstadt, Vers 54, und lehrte sie in der Synagoge. Ja, das war dem Herrn Jesus ganz wichtig und selbstverständlich. Sonntag ist Gottesdienst. Nein, stimmt nicht. Sabbat ist Gottesdienst. Sabbat ist Gottesdienst. Sie haben ja, als Juden haben die ja Sabbat gefeiert. Ja, aber ganz selbstverständlich, jeden Sabbat in die Synagoge zu gehen, auf Gottes Wort zu hören. Ja, Gottes Wort wurde weitergegeben. Und so hörten die Menschen Gottes Wort. Ja, das hat man von Kindheit her gelernt. Das war so wichtig, so ein Höhepunkt der Woche, auf Gottes Wort zu hören, Gottesdienst zu haben. Jetzt kann man aber zu den Gottesdienst hingehen und das Herz ist gar nicht dabei. Das geht. Ja, du kannst jeden Sabbat in die Synagoge gehen, du kannst jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen und das hat aber für dein Leben keine Bedeutung. Und das ist ja das Erstaunliche hier. Einen besseren Prediger als damals, also er kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in der Synagoge. Einen besseren Prediger kann man sich nicht vorstellen. Da hat Lehre und Tat, das hat miteinander übereingestimmt. Er hat nicht irgendwo was erzählt und dann nicht gemacht. Ja? Jesus hat sich auch nicht geirrt. Ja, man muss bei Predigern immer auch ein bisschen schauen, passt das, was sie sagen, mit der Bibel überein? Ja, es ist gut, wenn man die Bibel mit dabei hat und wenn man dann schaut, was kann man in der Bibel lesen, wenn man das auch prüft, weil wir Menschen sind alle irrtumsfähig. Also sogar mit dem besten Wissen und Gewissen, mit der besten Vorbereitung, da sind auch Fehler drin, ja. Wie haben wir vorhin in der Anbetungszeit gehört, jetzt erkennen wir stückweise, dann aber werden wir erkennen, wie wir erkannt sind, ja. Also es ist nicht alles perfekt, aber beim Herrn Jesus, da war es perfekt. Er ist ja der Autor. Ja, wir lesen ja, der Heilige Geist hat die Bibel inspiriert, das Alte Testament inspiriert. Jesus gehört durch die Dreieinigkeit ja dazu. Der hat da, das muss gewaltig gewesen sein. Ja, ich wäre so gerne dabei gewesen. Ich denke manchmal, wenn ich dann so Berichte höre, ja, von John Wesley und George Whitefield und so, wo die Massen gekommen sind, ja, und ihre Sünden bekannt haben, da wäre ich gerne dabei gewesen, ja, und noch viel mehr bei Jesus. Jesus in der Synagoge, wie er geredet hat, wie er das Wort Gottes weitergegeben hat und interessant, wie die reagieren. Also man müsste ja eigentlich erwarten, also wenn der Herr Jesus da ist, da müsste doch richtig was im Herzen passieren. Die müssten auf die Knie gehen, die müssten erkennen, ja, das ist wirklich so. Wenn schon im Alten Testament beim Propheten Jona, das war ja ein ganz unangenehmer Typ, der hat die Leute nicht geliebt, zu denen er gepredigt hat, ja, wenn der Prediger schon rüberbringt, ich mag euch gar nicht, ja, schwierig. So, der wollte da nicht hingehen, geht dann doch hin und macht eigentlich nur lustlos, sagt er, den kehrt um zu Gott. Ja, in 40 Tagen wird Ninive vernichtet, ja. Und wo man sagen müsste, ja, also, dass da sich niemand bekehrt, ist ja logisch. Man muss freundlich sein, man muss nett sein und so weiter, ja. Und umgekehrt beim Herrn Jesus, wenn der Herr Jesus da in seiner Heimatstadt, das ist ja da, wo er wohnt, wenn er da redet, dann muss doch, und es ist umgekehrt. Das ist verrückt. In Ninive kehrt die ganze Stadt um. Und beim Herrn Jesus, was sagen die da? Also sie stellen erstmal eine Reihe von Fragen, ja. Wie reagieren sie? Vers 54. Sie entsetzten sich und fragten, woher hat dieser solche Weisheit und solche Taten? Ja, also sie fragen da, was ist mit ihm da los? Woher hat dieser solche Weisheit und solche Taten? Also das haben sie schon kapiert. Sie haben schon erkannt, was Jesus sagt, das ist nicht so einfach dahingesprochen, sondern da ist Weisheit dahinter. Und sie haben auch mitbekommen, was Jesus tut, die Wunder, die er getan hat, die haben sie nicht abgestritten. Ja, und oftmals haben Menschen sich gewundert, nachdem sie Jesus begegnet sind. Nach der Bergpredigt lesen wir zum Beispiel in Matthäus 7, Vers 28 und 29. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Mit Vollmacht. Also die nach der Bergpredigt, die haben verstanden, da muss Gott dahinter stehen. Das ist nicht nur so auswendig Gelerntes oder Hochstudiertes, nichts gegen Hochstudiertes, aber das alleine reicht halt nicht. Die Frage ist, redet da Gott dadurch? Und das war den Leuten bewusst, als Jesus geredet hat, dass sie gemerkt haben, da muss irgendwie Gott reden. Aber hier fragen sie in Nazareth, woher hat er denn solche Weisheit und solche Taten? Ja, die Taten konnte keiner anzweifeln. Es ist ja heute so, manchmal wird da ein Wunder berichtet. Und da weiß man manchmal nicht, ist das jetzt, ist das nicht. Gerade wenn es weit weg ist, wenn man das nicht so richtig einordnen kann, wenn es vielleicht sehr sensationell erzählt wird, da gab es ein großes Wunder und so weiter. Da weiß man manchmal nicht, ja, was soll man davon halten. Aber bei Jesus konnte niemand abstreiten, dass Jesus Menschen gesund gemacht hat. Ja, die Leute konnte man treffen, die konnte man fragen. Man kannte sie, das war ja auch ein kleines Gebiet, Galiläa. Man kannte sie, man hat dann wirklich gesehen, dass der hat nicht nur gesagt, ich bin geheilt worden, sondern man konnte das wirklich überprüfen. Und die Kritiker von Jesus haben das auch gar nicht abgestritten. Das war sowas von offensichtlich. Ja, also selbst die in Nazareth haben das mitbekommen, aber trotzdem fragen sie weiter, Vers 55, ist er nicht der Sohn des Zimmermanns, heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Also die kennen sich voll aus, ja, die wissen genau, Jesus hat die und die Geschwister, die haben das ja miterlebt, ja, über die Jahrzehnte. Jesus hat ja angefangen so etwa mit 30 seinen Dienst und vorher haben halt die Leute in Nazareth den Jesus erlebt und mitbekommen und sagen, okay, wir haben ihn ganz normal erlebt, wir haben da eigentlich gar nichts Besonderes erlebt. Es gab dann spätere Berichte, vielleicht habt ihr das gehört in so Berichten, die sich dann Evangelien nennen, wo dann, also jetzt nicht unsere vier Evangelien, sondern apokryphe Evangelien, wo dann berichtet wird, Jesus hat als Kind schon Wunder getan. Ja, davon wussten die hier in Nazareth, wussten die nichts. Ja, also die haben Jesus als recht normal erlebt und haben irgendwie so zum Ausdruck gebracht, wir wissen doch schon, wir kennen uns doch aus. Wir streiten jetzt nicht ab, dass er Wunder tut und Weisheit hat, aber das kann niemals der Sohn Gottes sein. Das kann niemals der sein, der uns den Weg zum Vater zeigt. Ja, wir kennen uns doch aus, wir wissen doch Bescheid. Und das ist heute auch manchmal ein Einwand. Dass Leute sagen, wir wissen eh Bescheid. Wir kennen uns aus. Wir gehen jeden Sonntag in Gottesdienst. Wir hören da alles. Wir erkennen schon, es gibt einen Gott, ja, der tut auch Wunder. Der ist auch stark, der ist auch weise. Aber das Wichtigste ist ja, und deshalb ist Jesus ja gekommen, dass Menschen erkennen, sie brauchen ihn als ihren Retter. Sie brauchen ihn als denjenigen, der in ihrem Herzen wohnt. Das ist ja das Zentrale. Und das war ja das Hauptanliegen. Jesus hat ja nicht Wunder gemacht aus Spaß, um eine Sensation zu haben. Das gibt's ja auch. Ja, dass man dann irgendwie anerkannt wird als großen Showmaster, ein Wunder nach dem anderen, schön interessant zu machen. Jesus ist ja gekommen, damit Menschen erkennen, der ist ja wirklich der Retter und ich brauche ihn persönlich. Und es gab Menschen, die sind geheilt worden, aber nicht geheilt am Herzen. Und es gab Menschen, die sind am Herzen geheilt worden, sind aber krank geblieben. Wir haben eine Stelle, manche Ausleger sagen, das ist auch eine Parallelstelle, nämlich im Lukas-Evangelium, wo der Herr Jesus auch in der Synagoge in Nazareth predigt. Und da haben sie noch mehr Einwände. Sie sagen nicht nur, wir kennen ihn ja, wir kennen uns eh aus, sondern sie haben eine Forderung. In Lukas 4, 16 bis 29 ist dieser Abschnitt und in 4, Vers 23 sagt er dann, und er sprach zu ihnen, also der Herr Jesus sagt das, ihr werdet mir freilich das Sprichwort sagen, Arzt, hilf dir selber. Denn wie große Dinge haben wir gehört, die du in Kapernaum geschehen sind, tu so auch hier in deiner Vaterstadt. Was ist da? Das ist die Eifersucht. Ja, die haben gesagt, der Herr Jesus hat am meisten in Kapernaum getan, da hat er auch, ist er auch hingezogen. Jetzt geht es darum, hier für die Familie, für die Nachbarn, für die Bekannten genauso Wunder zu tun. Nicht, dass sie gesagt haben, wir wollen uns jetzt bekehren, sondern dass sie gesagt haben, wir wollen jetzt hier, dass du genauso Sensation machst. Wir wollen ja bekannt werden mit dir. Ja, das ist ein ganz anderes Anliegen. Und in der Kultur war ja Familie, Großfamilie und Umgebung nochmal besonders wichtig. Und auffällig ist, dass der Herr Jesus nicht in erster Linie seine leibliche Familie im Blick hat. Und nicht sagt, das ist ja manchmal so, man bevorzugt die eigene Familie, ist irgendwie auch verständlich, ja, man bevorzugt das eigene Umfeld. Und das Interessante beim Herrn Jesus ist, dass er das nicht macht. Dass er nicht sagt, ja, okay, jetzt geht es als allererstes um meine Familie. Das haben wir vorher, macht das der Herr Jesus schon klar in Matthäus 12, Vers 50. Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Ja, auf einmal hat er eine ganz andere Definition von Familie. Das heißt nicht, dass der Herr Jesus sich nicht um seine leibliche Familie kümmert. Er hat sich sehr wohl sogar noch am Kreuz, als er am Kreuz stirbt, sich für seine Mutter eingesetzt und dem Johannes gesagt, kümmere dich um meine Mutter. Aber der Herr Jesus macht hier ganz klar, es geht eben nicht darum, dass die eigene Familie ganz groß rauskommt. Es geht auch nicht um Shows und dass da ganz viel irgendwo passiert, sondern das Wichtigste, was passieren soll, ist, was einem Menschen im Herzen passiert. Und das ist für seine eigene Familie interessanterweise, die Brüder sind ja auch nicht gläubig, von denen heißt es ganz ausdrücklich in Johannes 7, dass sie nicht gläubig waren. Also die eigene Familie hat auch mit Jesus Schwierigkeiten. Ja? Gerhard Meyer, ein Kommentator, der schreibt, aber so wie Jesus seine eigene Familie nicht zu besonderen Ehren erhob, so tat er es auch nicht mit seiner Vaterstadt. Also so trifft seine Botschaft auf Ablehnung. In Vers 57 heißt es dann, und sie ärgerten sich an ihm. So, auf der einen Seite könnte man sagen, ist erschreckend, was wir lesen. Auf der anderen Seite finde ich das irgendwie auch mutmachend. Selbst der Herr Jesus erlebt so Situationen auch in seinem Umfeld, wo er auf Ablehnung stößt. Und der Herr Jesus macht weiter. Und er stirbt auch für sie, auch für seine Familie, auch für sein Umfeld am Kreuz. Und das Schöne ist ja, dass seine Brüder, von den Schwestern wissen wir es nicht direkt, dass die zum Glauben kommen. Der Jakobus, der begegnet dann dem auferstandenen Jesus, der schreibt ja später den Jakobusbrief, der Bruder Judas schreibt den Judasbrief, aber als der Herr Jesus gewirkt hat, haben die Brüder das nicht annehmen können. Aber das ist so ein Beispiel, dass manches auch Zeit braucht. Nicht alles sofort geht. Und manchmal gibt es dann diese persönliche Begegnung mit Jesus, mit dem Auferstandenen, auch nach vielen Jahren. So, dann haben wir den zweiten Abschnitt, wo es um Johannes den Täufer geht. Und irgendwie hat Herodes so den Verdacht, Johannes, den er umgebracht hat, das könnte jetzt Jesus sein. Also der auferstandene Jesus. Irgendwie hat er schon dieses Bewusstsein, ich habe was falsch gemacht. Ja, aber so richtig ist das auch bei ihm alles nicht einzuordnen. Interessant ist, wo Johannes Probleme bekommt. Ja, Johannes bekommt Probleme deshalb, weil er den König mit Gottes Wort konfrontiert. Der sagt ihm, das ist nicht recht, was du tust. Ja, er hätte ja schweigen können, ja, in Vers 4 lesen wir das. Es ist nicht recht, dass du sie hast, ja. Er hat die Herodias geheiratet, die war schon verheiratet, er war auch schon verheiratet, ja. Und damit sie dann heiraten konnten, haben sie sich getrennt von ihrem bisherigen Ehepartner. Und außerdem war es noch die Frau des Bruders, das ging auch nach alttestamentlichen Vorschriften gar nicht. Jetzt hätte man ja sagen können, Johannes, schweig einfach, ja, ignoriere das, Und Johannes macht's nicht. Johannes stellt sich hin und sagt ihm, das ist nicht recht. Es ist so wichtig, auf der einen Seite auch Menschen zu sagen, das ist nicht richtig. Ja, es kommt ein bisschen auf die Situation drauf an, nicht, dass man jetzt auf der Straße so durchgeht, aber dass Leute auch erfahren von Gottes Wort her, das ist falsch. Und umgekehrt aber auch die Bereitschaft, das anzunehmen. Ich meine, es ist ja schön, wenn Leute einen loben. Ich mag das sehr. Und das brauchen wir auch irgendwie, ne? Aber wenn es dann so ist, dass man sich gar nicht mehr traut, was zu sagen, wenn Sachen wirklich ganz schief laufen, ja, es geht jetzt nicht, dass jemand mal falsch geschaut hat oder so, ja, manche regen sich über alles Mögliche auf, ja, aber wenn man richtig sieht, da geht jemand in die total falsche Richtung und niemand spricht den an, das ist nicht richtig. Deshalb hier dieses tolle Beispiel auch von Johannes, der sich getraut hat. Und Johannes erlebt ja da im Gefängnis eine Glaubenskrise. Der ist dann auch durcheinander, wie ist das jetzt mit Jesus und so weiter. Ein treuer Diener Gottes, der aber auch Zeiten der Not des Zweifels erlebt. Ihm muss auch der Herr Jesus sagen in Matthäus 11, glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Ja, aber erstmal sehen wir diesen Mut, den Johannes hat, Sachen auch wirklich anzusprechen. In 2. Timotheus 4, Vers 3, da schreibt der Apostel Paulus, denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Also man darf nur noch sagen, was man hören will. Und deshalb ist so wichtig, die Bibel ernst zu nehmen und aus der Bibel heraus zu begründen und zu lehren und zu predigen und zu studieren, damit es sich danach richtet, was Gott möchte und nicht danach, was Menschen als erstes hören wollen. Also Gottes Wort trifft auf Ablehnung. Und das ist interessant, wie dieser Herodes so widersprüchlich ist. Auf der einen Seite lesen wir in Vers 4, denn Johannes hatte zu ihm gesagt, es ist nicht recht, dass du sie hast. Und dann heißt es, Vers 5, und er hätte ihn gern getötet, fürchtete sich aber vor dem Volk, denn sie hielten ihn für einen Propheten. Also hier steht, Herodes hätte ihn gern getötet. In der Parallelstelle in Markus 6, Vers 20 lesen wir, denn Herodes fürchtete Johannes, weil er wusste, dass er ein frommer und heiliger Mann war und hielt ihn in Gewahrsam, Und wenn er ihn hörte, wurde er sehr unruhig, doch er hörte ihn gern. Irgendwie widersprüchlich. Auf der einen Seite war Herodes so, dass er ihn am liebsten umgebracht hätte. Auf der anderen Seite wusste er trotzdem im Herzen, er wusste das, er hat es nicht zugegeben, aber er wusste im Herzen, der Johannes kommt von Gott. Der wusste das, ja. Und manchmal spüren Menschen, da ist etwas, auch wenn sie das nicht zugeben. Da ist mehr da. Irgendwie dieses Spüren, da redet Gott, da handelt er. Und dann auch interessant, er unterhält sich mit ihm. Er möchte das doch irgendwie wissen und dann, doch nicht. Es ist so dieses Ringen, dieses Kämpfen. Leider bricht der Herodes nicht dazu durch, den Glauben anzunehmen. Sondern im Gegenteil, es wird ja von dieser Geburtstagsfeier da berichtet. Der scheint auch nicht so ganz bewusst zu sein, was er da hier macht, wo er dann einfach diesen Eid bringt. Und richtig brutal wird ja beschrieben, wie so eine Trophäe der Kopf von Johannes dem Mädchen gebracht wird und dann der Mutter und allen. Also ganz schrecklich dann, wie das ausgeht. Dieser Herodes, der hat nochmal eine persönliche Begegnung mit Jesus. Kurz bevor Jesus am Kreuz sterben wird. Von dem lesen wir dann in Lukas 23, Vers 8. Als aber Herodes Jesus sah, freute er sich sehr, denn er hätte ihn längst gerne gesehen, denn er hatte von ihm gehört und gehofft, er würde ein Zeichen von ihm sehen. Und da sehen wir auch, was ihn interessiert, ist nicht Bekehrung, Umkehr zu Gott. Was ihn interessiert, ist so großes Zeichen. Ja, man kann aus falschen Motiven Interesse haben. Gibt es heute auch noch. Und dann wird alles sehr sehr oberflächlich auch. Wieder ist hier ermutigend, bei dem ersten ist ermutigend, dass doch aus dem Umfeld von Nazareth und sogar aus dem eigenen Geschwisterkreis Menschen Jesus im Glauben annehmen. Und das Besondere ist auch bei Herodes. Sogar im Herodes, also er selber nicht. Er wird dann noch in Verbannung nach Frankreich geschickt und so weiter. Geht nicht gut mit dem Mann weiter. Aber im Umfeld von Herodes, wo man sagen würde, was ist da für Gottesfurcht, da gibt es Menschen, die erkennen, dass sie Jesus brauchen. Da haben wir einmal die Johanna, die wird in Lukas 8, Vers 3 beschrieben als Jüngerin von Jesus. Und ihr Mann, der war Verwalter im Herodespalast, der Schusa. Die Frau begleitet Jesus mit, unterstützt ihn auch finanziell, mitten aus diesem Umfeld. Und dann lesen wir später in Apostelgeschichte 13, 1, dass ein alter Jugendfreund vom Herodes, auch aus dem Umfeld von Herodes, mit Namen Manaen, ein Freund von Herodes, zu den Ältesten von Antiochia gehört. In Apostelgeschichte 13, Vers 1. Ja, und so sehen wir manchmal, es sieht aus wie Ablehnung, ist auch Ablehnung, totale Ablehnung. Aber aus diesem Umfeld muss das nicht das letzte Wort sein. Und das ist ja das Schöne, dass auch Matthäus noch weitergeht und wir dann in die Apostelgeschichte kommen und wir sehen, wie viele Menschen Jesus Christus wirklich auch annehmen. Was wir von diesem Abschnitt lernen können, ist, denke ich, auch Umgang mit Ablehnung. Zu sagen, okay, der Herr Jesus und Johannes der Täufer, die haben das beide erlebt. Beide sind letztlich den Märtyrertod gestorben, vom Herrn Jesus auch für dich und für mich, für deine und meine Schuld. Und dann können wir lernen, dran zu bleiben. Ja? Der Herr Jesus, der bleibt dran in der Verkündigung, der gibt nicht auf. So haben wir das beim Knecht Gottes das letzte Mal auch gesehen, sondern er macht weiter. Amen.